Es ist Sonnabend, der 22. Mai 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin.
Heute mit Herrn Luxem, das ist der Chef vom Bauer Olack in Zürich, eines der schönsten Hotels der Welt, wie ich meine. Ich war da, habe ihn besucht und mit ihm geredet. Ich bin Anja Fließbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Es war wunderbar, wie gut euch offensichtlich das Interview gefallen hat. Mit dem Tom Flaschiher ist schon ein richtiger Hollywood-Star. Umso schöner, dass er uns da Rede und Antwort gestanden hat, was da so los war bei Game of Thrones. Er hat ja eine der Hauptfiguren gespielt und die Serie ist 10 Jahre alt geworden. Das war der Anlass. Also wenn ihr das Interview nochmal hören wollt, klickt einfach eine Episode zurück. Außerdem könnt ihr da nochmal hören Rainer Kallmund. Mit ihm haben wir über Jogi Löw gesprochen. Was war, was ist und was wird kommen. Auch sehr spannend, auch das könnt ihr noch nachhören. Aber heute haben wir natürlich schon ein bisschen länger angekündigt ein wunderbares Interview mit dem General Manager vom Bauer Olack in Zürich. Das Hotel Bauer Olack in Zürich. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es wirklich eines der schönsten 5-Sterne-Hotels der Welt ist. Es wurde gerade auch von Condé Nast nämlich zur Top 1 gewählt. Luxushotels in der Welt, also nicht nur meine Meinung ist das. Ich bin immer, wenn ich in Zürich bin, in diesem Hotel, auch lange, weil wir haben ja, wie ihr wisst, ein DC-Magazin da. Und ich liebe, das ist so ein ganz hauchzarter Luxus irgendwie. Es ist nicht so übertrieben wie früher. Es ist aber auch nicht so hypermodern. Es ist so genau das, was man braucht, um sich wohlzufühlen. Das Hotel hat schon eine fast 200-jährige Tradition. Direkt an der Limmat, aber auch direkt am See gelegen. Es ist einfach nur traumhaft. Ich habe natürlich mit dem Herrn Luxem ein Interview geführt, ist der General Manager da. Wir haben gesprochen über Corona, aber auch über diese Tradition und wohin die Reise geht in Sachen Luxushotellerie. Also, hören wir mal rein. Wundert euch nicht, ihr hört im Hintergrund so ein bisschen Geräusche von der Küche. Und ja, wir haben da in der Lobby gesessen und da war rundherum ein bisschen Betrieb, aber das macht's ja authentisch. Schaltet vielleicht ein bisschen auf laut, dass ihr es besser verstehen könnt. Ich wollte es einfach nicht nochmal nachsprechen, das fand ich albern. Es ist halt atmosphärisch und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview, das ich selber persönlich in Zürich mit Herrn Luxem im Bauer Olack geführt habe. Sie haben gesagt, normalerweise sind Sie von Mai bis Oktober komplett ausgebucht,
ja.
Was ja auch schon mal Wahnsinn ist.
Ja.
Das heißt, vom Charakter her muss man Sie gut kennen, dass man ein Zimmer kriegt? Oder wie?
Das jetzt nicht unbedingt, aber es ist schon dominiert von vielen Stammgästen, aber nicht nur. Es kommen auch viele Gäste, die erstmals kommen. Es gibt ja viele, die auf der Zürichreise sind, weil Zürich ist ja jetzt keine typische Feriendestination. Es ist schon eine Destination für Freizeitreisen, ja, aber jetzt nicht, dass man für 2 Wochen nach Zürich kommt, um hier einen Urlaub zu verbringen, sondern es ist dann eher so ein typischer City-Stop, ja, wo man 2, 3, 4 Tage hier ist, den Kulturbetrieb einkaufen und einfach die Stadt als urbanes Erlebnis wahrnimmt. Aber auch gerade jetzt vom deutschen Markt her oder auch Skandinavier ist die Schweiz natürlich auch so eine Durchreisestation. Nicht? Man kommt aus dem Norden oder aus dem Mitteldeutschland und fährt dann mit dem Auto. Gerade dieses Jahr jetzt in Corona-Zeit sowieso sind sehr viel mehr Leute mit dem Auto unterwegs, die sonst vielleicht fliegen oder mit der Bahn fahren, die im Moment lieber mit dem Auto fahren. Und dann ist halt Zürich eine schöne Station auf dem Weg in den Süden, entweder ins Tessin oder sogar nach Italien. Dieses Jahr ist natürlich Italien auch nicht ganz so populär gewesen. Also deshalb sind viele auch hier ein bisschen länger geblieben, das haben wir gespürt. Oder die sind in die Schweizer Berge gefahren, die waren dieses Jahr sehr gut gebucht. Mhm. Also im Gegensatz zu den Stadthotels waren die Ferienhotels in der Schweiz durchgehend sehr, sehr gut gebucht. Mhm. Auch weil die Schweizer zu Hause blieben. Schweizer sind ja wie die Deutschen Reiseweltmeister, also die kleine Schweiz. Die finden sie ja überall auf der Welt. Wenn sie unterwegs sind, finden sie immer irgendwo Schweizer. Die sind dieses Jahr extrem stark zu Hause geblieben, also im eigenen Land.
Und deshalb Sorge schon wegen Corona?
Ja, einfach, weil in viele Länder kommt man gar nicht. Okay. Es gibt ja auch wenig Flüge nur, aber auch aus Vorsicht. Ja. Und haben dieses Jahr einfach mal Ferien im eigenen Land gemacht. Deshalb sind die typischen Feriendestinationen im Bündnerland, im Wallis, im Tessin, die sind voll mit Schweizern dieses Jahr.
Mhm. Und wie haben Sie die Corona-Krise denn so gemeistert? Ich habe schon gehört, Sie hatten gar nicht zu.
Das ist ja Aufgaben. Das war ja auch, wie eben gesagt, also typisch Schweiz. Also man hat nicht angeordnet, dass die Hotels jetzt schließen müssen, wie in vielen Ländern, sondern man hat Restriktionen auferlegt. Die Restaurants mussten für externe Gäste geschlossen werden, aber sie konnten weiter betrieben werden für Hotelgäste, weil das Hotel ja weiter betrieben werden durfte. Wenn ich ein Hotel betreibe, brauche ich ja eine Gastronomie. Und es waren natürlich ganz wenige Gäste da. Also im April und Anfang Mai hatten wir natürlich eine einstellige Belegungsrate. Aber wir haben ja einige Dauergäste, die wir ja nicht wegschicken wollten und konnten, die immer hier sind. Und dann haben wir aber auch Stammgäste, die wirklich sehr regelmäßig kommen oder auch in der Corona-Zeit kamen. Insofern hatten wir schon eine gewisse Bewegung, aber der Großteil der Mitarbeiter war auch bei uns in Kurzarbeit. Ist auch heute noch, einige sind noch in Kurzarbeit. Ja.
War das Ihre Entscheidung, aufzulassen?
Zusammen mit den Inhabern natürlich, sowas bespricht man mit der Inhaberschaft, aber das war eine relativ schnelle Entscheidung, dass das für unser Haus die bessere Entscheidung wäre. Auch so ein bisschen der Stolz, 175 Jahre, selbst in den Weltkriegszeiten, die auch nicht einfach waren, das Hotel nie geschlossen. Und insofern haben wir auch aus der Betrachtung ja gesagt, wir lassen auf. Es kamen aber auch andere Überlegungen, eben die Dauergäste, die hier sind. Und auch die Überlegung, dass selbst wenn man total schließen würde, können Sie ja so ein Haus nicht einfach abschließen und den Schlüssel in die Matte legen. Sie brauchen eine gewisse Mindestbesetzung. Das Haus muss gepflegt werden, es muss bewacht werden. Die Technik muss da sein. Es laufen ja auch Unterhaltsarbeiten, die weitergehen. Das Telefon muss beantwortet werden, die Reservationen. Also es gibt eine gewisse Minimummaschinerie, die ohnehin läuft. Und da haben wir uns das mal angeschaut. Wie viel mehr braucht es denn, um ein paar Gäste zu bedienen? Und da war man schnell auf der Entscheidung, dass man sagt, okay, solange die Umsätze reinkommen, um die Löhne dafür abdecken zu können, für die zusätzlichen Leute, die hier sind, dann ist das wirtschaftlich verantwortbar. Und das war eigentlich im Rückblick eine gute Entscheidung. Denn ich habe gesehen, bei den Kollegen, die geschlossen haben, die hatten wochenlang Probleme, den richtigen Moment zu finden, wann machen wir auf. Weil solange sie zu sind, haben sie keine Gäste. Mhm. Und wenn sie zu sind und keine Gäste haben, machen sie auch nicht auf. Ja. Also das ist irgendwie so eine ganz komische Situation. Und wir konnten dann graduell Woche um Woche langsam hochfahren, so wie die Anfragen kamen. Genau. Und lustigerweise kamen dann ja auch noch, es kamen ja doch, dann doch einige Gäste zusätzlich noch, die dann anriefen und sagten, ja, also ich habe gesehen, ihr Restaurant ist ja offen, meine Frau hat Geburtstag und ich möchte da was Schönes organisieren. Wir sind ja im Moment auch sehr eingesperrt und es gibt ja kein Restaurant. Und da haben wir gesagt, das geht nicht, das geht nur für Hausgäste. Ja, aber darf ich denn für eine Nacht bei Ihnen mich einbuchen? Das dürfen Sie, natürlich dürfen Sie das. Und dann hat das gut funktioniert. Und dann kamen die Nächsten, die sagten, ich mache Homeoffice, aber mir fällt die Decke auf den Kopf, die Kinder, und ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Ich brauche das gar nicht zum Schlafen. Kann ich den tagsüber kommen und ein Zimmer bei Ihnen nutzen, um ein bisschen in Ruhe arbeiten zu können? Haben wir gesagt, klar, machen wir Ihnen einen Preis, geht auch. Und so hat sich doch einiges gegeben. Und dann haben wir natürlich Food Deliveries sehr schnell auf die Beine gestellt, weil wir hatten ja jetzt in der eben besprochenen Struktur ein paar Köche sowieso da, ein paar Mitarbeiter, die die Gäste auch in den Zimmern, in der Restauration bedienen können. Da haben wir gesagt, die sind ja nicht voll ausgelastet. Mhm. Wir könnten ja eigentlich das nutzen und die Gäste, die zu Hause sitzen müssen mit dem Essen, das sie kennen, bedienen. Wir haben uns aber dann bewusst für Lieferung entschieden, nicht für Abholung. Das wäre eine Option gewesen, weil mit Abholung, gerade in der Hochzeit der Krise, wären dann vielleicht zu viele Leute dann gekommen und umgegessen. Dann hat man wieder das Problem mit Abstand und so weiter. Ich sagte, nein, wir machen keine Abholung, nur Delivery. Wir haben dann einen Partner gefunden, der die Auslieferung übernommen hat, so einen speziellen Lieferservice, weil dafür haben wir die Infrastruktur ja nicht, die Kapazität nicht da. Und das hat sehr schnell, sehr gut funktioniert. Und damit konnten wir zusätzliche Erlöse, das rettet zwar nicht das Unternehmen, aber, man versucht natürlich in solchen Zeiten dann schon auch kreativ zu sein und hochzufahren. Und kaum waren die ersten Lockerungen in Gang, hat mein super Team, kamen die mit allen möglichen Ideen. Und eine davon war, warum machen wir kein Open-Air-Cinema? Mhm. Und das haben wir mal dann ein bisschen konzeptionell uns durchgedacht und durchgerechnet und haben dann 6 Wochen lang sehr, sehr erfolgreich hier im Garten ein Open-Air-Cinema gemacht, weil sonst ist im Sommer der Garten sehr stark benutzt mit Hochzeiten und Veranstaltungen. Und das ist natürlich fast alles abgesagt worden dieses Jahr. Und dann haben wir gesagt, warum lassen wir den Garten brach liegen? Machen wir doch was. Und dann haben wir dieses Open-Air-Cinema gemacht, mit Abstandsregeln weit auseinandergestellt. Und es lief, wir hatten, ich glaube, 32 oder 34 Spieltage, die alle ausgebucht waren. Und das war eine ganz tolle Atmosphäre. Wir haben da entsprechende Kino-Food-Angebote von der Bratwurst über den Hamburger und natürlich Popcorn und Eiscreme angeboten. Eine schöne Bar, man konnte da Getränke sich holen. Das kam wirklich sehr gut an, hat die Leute ein bisschen beschäftigt und hat auch eine ganz tolle Stimmung erzeugt. Die Gäste, die kamen, waren begeistert. Das macht eigentlich Spaß zu sehen, wie aus dem Team heraus dann in so schwierigen Zeiten tolle Ideen kommen.
Ja. Aber Sie sind ja nun auch wirklich für die wirtschaftliche Situation verantwortlich. Saßen Sie nicht auch mal da und haben sich die Haare gerauft?
Mehrmals, ja. Wochenlang, ja. Nee, das war
wochenlang durchgängig im Stillen,
das
oder?
Waren keine leichten Wochen.
Ja. Glaube ich, ja.
Aber auch da hat sich wieder gezeigt, wo der Unterschied liegt zwischen einem Familienunternehmen, Privatunternehmen und einem börsennotierten Großunternehmen, wo es eben nur um die Quartalsergebnisse geht und wo dann eben kurzfristig Leute entlassen werden und man einfach nur auf das schnelle Ergebnis schaut.
Auch da,
ich habe mit dem Herrn Krach, der Inhaber, das besprochen und er hat ganz klar gesagt, wir sind durch Kriege gekommen, wir haben andere schwere Zeiten überlebt. Wirtschaften Sie gut, schauen Sie nach dem Personal. Mit denen sind wir groß geworden und die brauchen wir danach auch wieder. Also sind sie dafür sorglich und wir machen das gemeinsam. Das ist eigentlich die Philosophie. Und dann ist man auch bereit, mal ein paar Monate in die roten Zahlen zu gehen und dann das durchzustehen und das nicht dem kurzfristigen Ergebnis zu opfern. Und das ist wirklich ein großer Unterschied in so einem Privatunternehmen. Da denkt man einfach auch in Generationen und man denkt auch mehr an die Wertigkeit des Unternehmens und da gehören die Mitarbeiter eben auch dazu.
Es ist ja auch gut, dass Sie da jemanden haben, der Ihnen da so den Rücken stärkt. Und das klingt ja wirklich sehr partnerschaftlich.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr partnerschaftlich.
Eigentümer.
Da geht es nicht nur um die Ergebnisse jetzt. Die müssen natürlich stimmen, sonst kann man so ein Haus langfristig nicht erfolgreich führen. Aber immer mit der langfristigen Perspektive.
Und Sie persönlich, weil es ist ja alles doch sehr, sehr sachlich und sehr hotelbezogen, aber wie geht man denn für sich selber mit so einer Verantwortung durch so eine Krise? Was haben Sie für Charakterzüge, die das?
Ich bin ja doch schon eher gegen Ende meiner Karriere vom Alter her.
Was?
Und hätte mir natürlich gewünscht, dass das mit einem Hoch endet von der Situation, dass ich nochmal so eine Krise managen darf, hätte ich mir nicht unbedingt gewünscht. Aber andererseits muss ich sagen, es belastet einen natürlich, weil es eine Verantwortung ist, aber es zeigt auch, wie wichtig es ist, ein gutes Team zu haben, dass die Lasten nicht auf zwei Schultern nur sind, sondern auf vielen Schultern und man sich wirklich sehr harmonisch gut abstimmt. Also ich habe wirklich ein gutes Führungsteam auch, die sich extrem proaktiv und mit ganz toll eingesetzt haben. Also das war wirklich auch eine gute Erfahrung. Und es kamen da ja Ideen hoch, wie, also einer meiner Mitarbeiter hat dann relativ schnell gesagt, wie bleiben wir mit den Mitarbeitern in Kontakt, als die Kurzarbeit entschieden wurde. Und dann hatten die schon gleich ein Konzept auf dem Papier und sagten, wir machen ein eigenes Kino, also eigenes Fernsehen. Und zwar haben wir innerhalb von ein paar Tagen ein Programm aus dem Boden gestampft, wo wir quasi über, ähnlich wie Teams, kennen Sie ja sicher, also eine Online-Plattform etabliert haben, wo wir täglich zweimal gesendet haben an alle Mitarbeiter ein Programm.
Wow.
Und es war ein Programm, das einerseits so ein bisschen Training war, andererseits Information, was läuft, was ist aktuell, was ist die Situation.
Hast du denen nach Hause geschickt, mehr oder weniger?
Also,
ja, die konnten das
also online, also wir haben gesagt, um 10 Uhr und um 4 Uhr, die waren zu Hause.
Okay.
Um 10 Uhr und um 14 Uhr sind wir auf Sendung. Und da war ich mal und habe was
aber
gemacht.
Keine Pflicht jetzt?
Nein, völlig frei. Aber da haben sehr, sehr viele dran teilgenommen. Und dann kamen natürlich immer mehr, die sich gemeldet haben. Da war ein Oberkellner, der spielt sehr gut Gitarre. Das heißt, ich kann mal einen Gitarrenkurs geben. Da hat er online einen Gitarrenkurs gemacht. Unsere Training Manager, die ist eine super Yoga-Coach, die hat dann regelmäßige Yoga-Lessons online gegeben. Und dann haben zwei Köche gesagt, wir machen eine Kitchen Battle. Mhm. Da haben die sich jede Woche einmal getroffen und haben quasi so gegeneinander gekocht, ja, und sich das ein bisschen hoch.
Okay.
Und es war wie Küchenstudio am Fernsehen, ja. Und es hat wirklich so im Nachhinein das Team noch enger zusammengeschweißt. Da ist eine ganz tolle Situation entstanden. Ich hatte parallel natürlich mit Hotelkollegen hier vom Ort mich auch regelmäßig online, hatten wir dann auch regelmäßig so Meetings, um uns auszutauschen. Was machen wir denn und was macht ihr denn und wie geht ihr denn mit der Kurzarbeit um? Und von allen habe ich gehört, um Gottes Willen, wir haben Riesenprobleme mit unseren Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben und wir wissen teilweise gar nicht, wo die sind und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben es gelöst. Wir hatten die alle im Boot und es kam nicht von mir. Es kam wirklich von zwei, drei Leuten aus dem Team, die sofort, als wir das Thema angesprochen haben, gesagt haben, oh, wir hatten da eine Idee. Ich sagte, ja, komm, macht. Ja.
Aber das heißt ja auch, dass Sie auch im Vorfeld Ihr Team so geführt haben müssen, dass Sie diesen Rahmen setzen und sagen, ihr dürft, ne, euch
ja, unbedingt
einbringen.
Das ist ja ganz wichtig.
Weil das sind die offensichtlich gewöhnt gewesen, sonst hätten Sie in der
Situation...
Ja, genau,
so arbeiten wir. Ja.
Ist ja aber super.
Ja.
Ist das so Ihr Führungsstil generell?
Ja, ich meine, Sie können so ein Haus heutzutage nicht als eine One-Man-Show. Das
geht
gar nicht.
Wie viele haben Sie Mitarbeiter?
Knapp 300. Also hatten wir, jetzt sind es einige weniger natürlich.
300 Mitarbeiter?
Ja, ja.
Wow. Für wie viele Gäste, Max?
Also wir haben 119 Zimmer, also wir könnten so bis 200 Gäste haben.
Das ist ja aber eine super Quote.
Ja, das ist eine sehr gute Quote. Ja. Gut, wir sind natürlich ein ganz Jahreshaus. Das Haus läuft eigentlich das ganze Jahr über sehr gut. Und wir haben eine relativ vielseitige Gastronomie. Mitte September geht dann das Bauers wieder auf. Das ist ja eine Brasserie, die wir letztes Jahr neu eröffnet haben und die mit einem wahnsinnigen Erfolg angenommen wurde. Also die haben uns die Tür eingerannt und wir kriegen jetzt dauernd Anrufe, wieso seid ihr noch nicht auf und wieso. Aber das ging einfach wirtschaftlich noch nicht, auch wegen der Abstandsregeln. So eine Brasserie lebt von der Enge. Haben wir doch eine relativ starke Gastronomie auch, die natürlich sehr geprägt ist vom lokalen Publikum. Wir haben das Pavillon hat zwei Steine.
Das ist jetzt eben geschlossen.
Das ist im Moment geschlossen, ja. Weil das ist natürlich kein sehr wirtschaftliches Restaurant.
Nee, alle.
Das ist kein Gewinn. Das kann man, wenn das Hotel sehr gut läuft, kann man das gut mittragen quasi. Aber in der jetzigen Phase wäre das einfach nicht vernünftig. Ja. Aber das Team ist da natürlich. Also wir haben im Moment, jeder ist überall eingesetzt. Also die Köche des Gourmet-Restaurants kochen auf der Terrasse mit und die machen Frühstück mit. Also sind alle da, sind ja alle in Kurzarbeit und sind alle im gleichen Umfang auch eingesetzt, damit es auch fair ist. Ja.
Ah, okay,
damit
sich keiner benachteiligt.
Ja, also dass man jetzt nicht sagt, das Gourmet-Restaurant ist zu und ihr seid ganz daheim und die anderen sind ganz da, sondern das ist wirklich sehr fair verteilt. Und es ist eigentlich auch eine gute Übung, dass die Leute mal über den eigenen kleinen Abteilungsbereich hinaus mal in ganz anderen Bereichen mit dabei sind.
Andere machen das mit so einem langen Plan, dass man da eben mal die Perspektive
wechselt. Ja, so Cross-Training und so. Und jetzt ist einfach aus der Situation hat sich das ergeben. Und da hat auch keiner irgendwie gemotzt, das will ich nicht oder dafür bin ich ja gar nicht eingestellt. So, im Gegenteil, da war eher die Neugier.
Cool. Also es klingt ja wirklich, als ob sie so mit einer, Leichtigkeit, so, also es klingt so, war natürlich klar, Haare raufen hatten wir schon, aber trotzdem das Beste aus der, Situation gemacht und es klingt ja schon fast wie ein Bilderbuchmäßig gelöst, so eine Krise, oder?
Ja gut, Bilderbuch ist natürlich eine schöne Beschreibung.
Hätte denn besser laufen können?
Ja, nein, also ich würde mal sagen, es ist natürlich schon sehr, sehr schwierig gewesen, aber man kann ja, wenn es schwierig ist, nicht den Kopf in den Sand stecken und weinen und sich jeden Tag deprimierend nach Hause begeben, wie schlimm das alles ist, sondern es ist doch besser zu sagen, wo sind die Chancen, wo sind die Opportunitäten, aus der schwierigen Zeit doch noch irgendwo was Gutes zu machen. Und dann entsteht immer wieder auch was Gutes draus. Und dann ist auch, glaube ich, der menschliche Wille zum Überleben und zum Vorankommen ist doch eigentlich so geprägt. Ja? Und man zieht sich dann gegenseitig auch hoch. Man kann sich auch gegenseitig runterziehen, aber es ist doch besser, sich gegenseitig hochzuziehen. Und das ist eigentlich das schöne Erlebnis in so einer schwierigen Zeit, dass man noch enger zusammenrückt und schaut, komm, das müssen wir irgendwie hinkriegen.
Ist das eher naturell, eher so das
Ganze? Ja, also ich bin von Beruf Optimist.
Woher kommt es?
Ich glaube, so wird man irgendwo geboren oder vielleicht auch geprägt in der Familie, denke ich. Ja.
Also eine familiäre Prägung.
Ich denke
oder
schon,
hat das Leben Sie was gelehrt?
Nein, also bei uns zu Hause war auch immer positiv. Also ich erinnere mich noch, meine Großmutter hat oft gesagt, wenn irgendwo, das war wie so oft, Großmütter sind ja so die Anlaufstelle, nicht? Wenn man weinen muss als Kind. Und Jungschen, du wirst sehen, das ist für irgendwas gut.
Ja.
Wenn es weh tut, das ist für irgendwas gut. Du wirst sehen. Du weißt es jetzt noch nicht, du wirst es aber herausfinden. Mhm. Und das ist schon eigentlich, das habe ich mir gemerkt. Ja.
Das klingt ja, obwohl Sie ja ein Manager sind und auch noch ein Schweizer Manager, emotional.
Ja, aber ich bin aber Deutscher, ich komme ursprünglich aus Deutschland.
Ah, vielleicht deswegen, aber das klingt ja doch emotional. Ja. Sind Sie auch emotional dabei?
Ja, schon. Also ein Hotel führen ohne Emotionen. Also
ich habe schon alle möglichen kennengelernt.
Also das könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also ein Hotel ist doch ein ganz emotionales Produkt. Denn ich meine, was nehmen Sie denn als Gast mit, außer einer Rechnung, die Sie bezahlt haben? Doch nur Erinnerungen und hoffentlich gute. Und diese Erinnerungen sind ja letztendlich Emotionen. Ja? Und Emotionen werden nicht durch goldene Wasserhähne produziert. Sicher, so ein Haus muss gut in Schuss sein, das muss instand halten, das muss technisch einfach auf Vordermann sein. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber das, was es doch zu etwas macht, ist doch die Emotionalität der Menschen, die dort jeder an seinem Platz ihre Rolle spielen. Und da gibt es natürlich Leute, die kommen einfach nur rein, um ihren Job zu machen und gehen dann abends wieder nach Hause. Die sind aber, die werden hier völlig fehl am Platz. Also unsere Leitlinie in der Personalarbeit ist, man kann es in Englisch besser sagen als in Deutsch. We hire for attitude, we train for skills.
Ah, okay.
Also das
Menschliche.
Also wenn Sie nicht die richtige Attitüde, die richtige Einstellung zur Dienstleistung mitbringen, dann können Sie hier nicht arbeiten. Mhm. Das, was Ihnen vielleicht an Wissen und Fachwissen fehlen, das bringen wir Ihnen bei. Wir haben eine gute Trainingsabteilung, wir haben sehr viele langgediente Profis, die wissen, worum es geht, die bringen Ihnen das bei. Aber wenn Sie das nicht wollen, wenn Sie nicht wissen, dass Dienstleistung immer von innen auch kommen muss, dann sind Sie ja fehl am Platz. Und eine andere Herausforderung ist natürlich durch die Kurzarbeit, ist die Konsistenz manchmal eine Herausforderung. Weil jeder ist nur bestimmte Zeiten da und morgen ist wieder ein anderer da.
Die Kommunikation auch schwer.
Die Kommunikation, ja. Ich meine, die funktioniert insgesamt sicher nicht schlecht. Wir haben da wirklich gute Systeme, aber es ist natürlich eine Herausforderung.
Klar, ja. Aber wenn man einen Satz schreibt, kann man auch mit drei Wörtern schon ein bisschen die Situation färben. Ne?
Ja, und dann aber es ist nicht das Gleiche, als wenn ich Sie gestern Abend bei der Ankunft gesehen habe und ich sehe Sie morgen früh wieder oder spätestens morgen Nachmittag. Es hat eine ganz andere Konsistenz. Ja.
Naja, auf jeden Fall. Wenn Sie sagen, diese Emotionalität ist wichtig, wie würden Sie Ihr Haus beschreiben mit einer gewissen Emotion? Was ist Ihr Haus? Was macht es aus? So mit ein paar Worten.
Also ich denke, es ist einerseits die Aura, schon auch eine Geschichte, eine lange Geschichte, aber eben nicht in der Verstaubtheit eines Museums, sondern im Kontext einer zeitgemäßen Dienstleistungsbereitschaft. Dass ich eben Dienstleistung schon so anbiete, wie sie im Kontext der heutigen Zeit erwartet wird. Wie vorhin gesagt, eine gewisse Lockerheit, eine gewisse Entspanntheit, nicht so verkrampft und schon gar kein künstliches, aufgesetztes Gehabe, sondern wirklich, seid doch authentisch, seid doch normal. Ja.
Hier dürfte es sein.
Ja, hier dürfte es sein, ja. Aber eben auch nicht verwechselnd. Das könnte bei jungen Leuten schon passieren, die ja quasi jetzt in einer Zeit aufwachsen, wo jeder sich duzt, ja, und wo jeder sich auf die Schulter klopft. Also da die richtige Balance zu finden, jetzt dem Gast nicht unbedingt auf die Schulter zu klopfen, ja, sondern mit ihm natürlich und offen und authentisch, nochmal authentisch umzugehen, aber trotzdem auch den gebührenden Abstand zu finden, der aber keine Kälte vermittelt, sondern einfach nur mehr von Respekt geprägt ist.
Wie schätzen Sie denn das für die Zukunft ein? Ich meine, es wird ja, gerade wenn Sie sagen, so international, die Gepflogenheiten im internationalen Bereich werden ja wahrscheinlich noch lockerer. Die Amerikaner, die Asiaten weniger, aber die Südamerikaner, sagen wir mal, das wird ja noch lockerer. Meinen Sie, das wird sich weiter entspannen?
Ja, Prognosen sind natürlich immer schwierig. Ja,
Aber es gibt ja auch
Wellen. Vielleicht geht es auch wieder in die andere Richtung, weil man merkt, dass es irgendwie manchmal ein bisschen zu weit. Ja. Mhm. Ich denke, das Entscheidende ist heutzutage, dass es ehrlich ist. Mhm. Ja. Das beginnt ja schon auch bei der Definition, sagen wir, von Luxus, der heute nicht definiert wird mit Glitzer und Glanz, sondern mit einer Wertigkeit. Ja, gute Materialien, die auch lange halten, also auch eine Nachhaltigkeit. Ja, nicht etwas, das jetzt mal schnell auf Glanz poliert ist, aber nach 3 Monaten unansehlich wird. Ja.
Und so Trotz, oder?
Ja, so was, genau.
Es hält lang, es ist bequem.
Ja.
So ein bisschen weiß man, was es ist.
Ja,
aber,
und ich denke, das ist ein Trend, der gerade im Luxussegment heute sich noch verstärkt. Die Einmaligkeit von Produkten, die Besonderheit der Dienstleistung, die eben sehr hingewandt ist, den Menschen, die nicht nach einem Schema X abhandelt, so quasi hat ja gestern funktioniert, wird heute auch funktionieren, sondern ich lasse mich ein auf den Gast. Und das ist natürlich in einem so internationalen Kontext wie hier, wo ich so viele Kulturen sehe, eine Riesenherausforderung, weil das, was gestern bei dem Amerikaner hervorragend ankam, kommt vielleicht morgen bei dem Chinesen oder Inder oder Südamerikaner gar nicht gut an. Also ich muss schon wissen, wer sitzt vor mir, wer steht vor mir und mich darauf einstellen, aber auch nicht ins Klischee verfallen, dass es jetzt so, weil es ein Amerikaner ist. Aber es gibt mir doch eine gewisse Richtung, wie es wahrscheinlich sein könnte. Ja. Also ich sage immer meinen Mitarbeitern, alle Antennen ausfahren. Und nicht drauf losplappern, sondern erstmal gut zuhören, genau hinschauen, Fragen stellen, erstmal verstehen. Nicht schon wissen, was der Gast will, sondern versuchen zu verstehen, was er wirklich will. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig heutzutage.
Ist ja nicht nur im Hotel so, ne? Das ist ja in allen Bereichen.
Das gilt für alle Bereiche, aber im Hotel ist das vielleicht noch ausgeprägter.
Ja, trotzdem, das ist ein guter Tipp überhaupt, denke ich, fürs Leben. Erstmal zuhören, was der andere will.
Ja.
Und nicht denken, man weiß schon, was.
Ja. Ja.
Das trifft für alles.
Das ist gefährlich, ja.
Finde ich super. Ja. Finde ich eine super Motto. Haben Sie persönlich so ein. Sie haben ja gesagt, Sie machen nicht mehr so lange weiter. Wie ist Ihre persönliche Zukunftsplanung?
Ja, also ich mache schon noch ein paar Jahre, aber nicht mehr so lange. Ich werde auch nicht so schlagartig aufhören. Ich habe schon noch ein paar Pläne, was ich so machen möchte. So im Bereich Beratung. Also es gibt einige Leute, die mich schon gefragt haben, wenn ich mal nicht mehr im Operativen aktiv wäre, ob ich irgendwo unterstützen könnte in Projekten. Ich habe eigentlich relativ oft Projekte gemacht in meiner Berufslaufbahn, also Hoteleröffnungen, große Renovierungen und so Geschichten. Umstrukturierungen, das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Vor allen Dingen dort, wo es mit Menschen zu tun hat. Ich habe eigentlich immer gerne mit Menschen gearbeitet, also so Veränderungsprozesse, Weiterentwicklungsprozesse, die scheitern ja oft an der Kommunikation, an der mangelnden Einvernehmung, dass man die Leute mitnimmt in die Zukunft und nicht einfach nur anweist, so quasi da liegt die Mappe, lauf mal, sondern dass man das gemeinsam erarbeitet. Und so in die Richtung könnte ich mir vorstellen, noch ein paar Projekte zu machen.
Und irgendwann sitzen Sie dann auf einer Insel im weiß getünchten Häuslein?
Ja, nein, dann irgendwann werde ich mehr Zeit in meinem Garten verbringen. Ich habe ein schönes Haus mit einem wunderschönen großen Garten und das liebe ich. Ja. Das mache ich sehr gerne. Und dann habe ich 5 Kinder, die alle schon erwachsen sind. Und die werde ich natürlich dort, wo sie überall sind, regelmäßig besuchen wollen. Ja. Ja.
Ist da auch einer in diese Richtung gegangen?
Ja, mein Jüngster, der ist auf der Hotelfachschule. Mhm. Der geht in diese Richtung. Ja, ich glaube, das passt auch bei ihm sehr gut.
Und haben Sie das forciert? Oder
nein, im Gegenteil. Ja. Ich war da eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, viele sagen sehr, ja auch,
dass nein, sehr. Da war ich immer sehr zurückhaltend und habe ihm auch andere Tipps gegeben. Aber er hat sich da sehr, sehr selbstständig dafür entschieden.
Kinder und Familie, welche Wertigkeit hat das?
Also Familie, ich bin Familientyp. Ja, ich bin selbst in einer großen Familie aufgewachsen, meine Frau auch. Also wir waren immer Familientypen, auch wenn ich berufsbedingt nicht immer so viel zu Hause war, wie es vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Aber für mich war Familie immer wichtig und für mich ist das eigentlich der Inhalt des Lebens. Also letztendlich ist das ja das, was bleibt im Leben. Also sicher beruflicher Erfolg, Freunde, das ist alles auch wichtig und das braucht es auch. Ja. Aber ohne Familie ist das eigentlich ziellos.
Sie sehen ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Reiche, sehr reiche Menschen. Wenn ich hier immer raus und rein gehe, ich denke auch, ich könnte Autokataloge hier erstellen, wahrscheinlich immer die neuesten. Wie ist das für Sie so? Sehen Sie das noch? Beeindruckt Sie das? Oder?
Ich habe großen Respekt vor Leuten, die Enormes geleistet haben und dadurch auch wohlhabend geworden sind und vieles aufgebaut haben. Da habe ich einen enormen Respekt vor erfolgreichen Unternehmern oder Menschen, die sonst in ihrem Leben, Beruf, Kunst, man trifft ja hier auch Leute, die im Kunstbereich, Dirigenten, Musiker, also wirklich ganz, ganz tolle Leute. Da habe ich einen unglaublichen Respekt, weil das sind ja alles Menschen, die oft auch auf einfachen Verhältnissen kommen, hart gearbeitet haben, zielsicher waren. Und wenn man die dann in so einem Kontext, in so einem Haus mal persönlich kennenlernt, das ist hochinteressant, weil das sind ganz interessante Menschen natürlich. Wenn man mit denen mal so ins Gespräch kommt, auch dann waren die öfters da, dann hat man natürlich auch einen anderen Bezug dazu. Und das finde ich extrem reizend. Ja. Gut, dann gibt es natürlich auch Leute, die sehr schnell zu viel Geld gekommen sind. Das gibt es überall, ja. Man sieht natürlich in so einem Hotel das ganze Spektrum der Menschlichkeit.
Ja, ja. Absolut, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Könnten Sie Geschichten erzählen, wenn Sie es könnten?
Abendfüllend.
Aber ist es denn, kann man denn, Sie wissen, werden wahrscheinlich oft gefragt, so ein, zwei Episoden vielleicht von irgendeinem Star, der irgendwas, was erzählbar ist?
Ja, da gibt es x Geschichten, aber eine Geschichte, da ging es aber eher, also das war eine Dame, sehr, sehr, sehr wohlhabende Dame, die hatte einen sehr, sehr wertvollen Diamantring. Und die hat immer von ihrer Suite aus gerne die Schwäne im Schanzengraben gefüttert. Und irgendwann war die Geste ihrer Bewegung so, dass der Ring mitging und im Schanzengraben gelandet ist. Und ihr Problem war jetzt gar nicht so sehr der Ring, weil, ja, aber das ihr Mann zu sagen, der ihn dann geschenkt hatte. Und dann haben wir für sie einen Taucher organisiert. Und ich hab nie geglaubt, dass das funktioniert. Glücklicherweise haben die den wirklich gefunden. 100 Meter flussabwärts schon. Also die Strömung unten war relativ stark, aber der Diamant war so groß und es war ein schöner geleuchtet. Sonniger Tag, der hat geleuchtet und dadurch haben die den gefunden. Das ist jetzt so eine Geschichte. Also.
an irgendeinen Star, der dann randaliert hat oder
Randaliert, da habe ich eigentlich
was Spezielles gewünscht, wo man sagt, Mensch, aber das, wo kriegt man das jetzt?
Nee, eher so, ich sage den Namen nicht, aber eine Geschichte, es gab da einen, der ist leider vor ein paar Jahren gestorben, jemand aus der Musikszene. Das war auch nicht hier, das war in einem anderen Hotel, aber das hätte genauso gut auch hier passieren können. Das war noch zu Zeiten, wo man in den Restaurants Krawattenpflicht hatte und ein Jackett am Abend. Und der wollte partout das nicht einsehen, so quasi. Und für mich gilt diese Regel nicht. Ja. Und der Oberkellner hat ihm das auch gesagt: Herr so und so, Sie wissen doch, ich darf Sie hier so nicht reinlassen. Ja. Er ist also ganz betupft wieder gegangen. Und dann hat er gesagt: Ja, sagen Sie mein Luxem, so quasi, soll mir ein Buckel runterrutschen. Ja. Und war dann wohl weg. Und ein paar Wochen später kam der wieder und kam dann mit einem T-Shirt an, auf das aufgedruckt eine Krawatte und ein Jackett war, so quasi. Und der Oberkellner hat ihn angeschaut und hat gesagt, Herr so und so, Sie wissen doch, es muss echt sein. Das gilt nicht. Und dann hat er mich rufen lassen. Und dann bin ich gekommen und da habe ich schon gedacht, na was, jetzt wird er sicher hier die große Show machen. Und da hat er gesagt, wissen Sie was, Ihr Haus hat Stil. Okay. Ich wollte jetzt nur wissen, ob Sie konsequent sind.
Okay, na das ist
das fand ich jetzt noch wirklich ganz toll. Ja. Weil ich war jetzt eigentlich in dem Moment wirklich so gedacht, na, der ist jetzt auf Krawall gebürstet, der macht jetzt die große Show. Ja. Sie wissen doch, wer ich bin und für mich gilt doch nicht. Nein, er wollte es nur wissen.
Ja, okay, das ist ja super. Ja. Da kann man schon einiges erzählen, da lernt man einiges fürs Leben wahrscheinlich, nehme ich an. Nochmal als vorletztes, ich habe eine Abschlussfrage dann noch, aber bevor wir dahin kommen, nochmal zum Züricher Bereich.
Ja.
Wie ist das mit Ihren Mitbewerbern? Ist das eher ein Miteinander? Ist das eine große Konkurrenz? Es ist in den Städten ja extrem unterschiedlich.
Ja. Es ist beides. Also zunächst mal muss ich sagen, ich habe ja auch in anderen Ländern gearbeitet, ist eigentlich das Kollegiale hier in der Schweiz sehr ausgeprägt. Also man geht sehr respektierlich und sehr kollegial miteinander um, obschon man natürlich auch in der Konkurrenz ist, ist klar. Und da schenkt man sich nichts, also da wird schon auch gekämpft. Aber jetzt speziell hier in Zürich haben wir eigentlich eine schöne Situation, dass wir 4, 5 Top-Häuser haben. Neben unserem Haus eben das Hyatt, das Dolder Grand, auch das Vita Hotel, jetzt neu wieder das Reserve Eden, oder? Das sind alles wirklich schöne, feine Häuser. Aber jedes Haus hat eigentlich so seinen besonderen Charakter durch die Lage, aber auch durch das Konzept, dass eigentlich die Häuser, schon wir alle im 5-Stern, im Top-Bereich unterwegs sind, hat jedes Haus so seinen besonderen Charakter und zieht damit auch sein Publikum an. Weil es gibt ja, oft wird man ja so gefragt, was ist denn, Herr Lux, Ihrer Meinung nach das beste Hotel der Welt? Da kann ich immer nur sagen, das gibt's nicht. Es gibt ja nur für Sie das beste Hotel. Also nach Ihren Kriterien. Und vielleicht gibt es für Sie vielleicht auch 2 beste Hotels, weil wenn Sie geschäftig unterwegs sind, Sie vielleicht gerne in das Hotel A gehen. Wenn Sie privat oder mit Ihrem Partner unterwegs sind, sagen Sie, dann brauche ich ein anderes Hotel, weil meine Bedürfnisse anders sind. Ich glaube, darauf kommt es an, dass ich einfach für den Kunden das passende Hotel bin. Für das, was er braucht. Und wenn der geschäftig unterwegs ist, hat er natürlich andere Erwartungen, als wenn er privat oder im Urlaub unterwegs ist. Ne?
Das heißt, Sie profitieren ein bisschen auch von einem gewissen Miteinander zumindest.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, wenn wir sagen mal, wenn es darum geht, dass neue Geschäftsfelder erwachsen, dann sind wir ja erstmal im gleichen Pool. Wir müssen ja dafür kämpfen, dass Gäste nach Zürich und in die Schweiz kommen. Und dann findet der Gast schon das Hotel, das für ihn am besten passt. Aber wichtig ist erstmal, dass die Gäste überhaupt nach Zürich reisen möchten.
Sind Sie da zufrieden mit Ihrem Tourismus?
Ja, also die Entwicklung der letzten Jahre war sehr gut. Jetzt sind wir natürlich in der neuen Zeit angekommen.
Aber generell,
wir hatten also wirklich sehr, sehr, sehr gute Jahre. Und Zürich ist ja eigentlich so schlechthin bisher eher bekannt als die Finanzmetropole, Geschäftswelt und so weiter. Und Zürich hat sich eigentlich in den letzten Jahren extrem hin zu mehr auch Freizeit, Städtetourismus entwickelt. Ich erinnere mich noch, in meinen Anfangsjahren waren eigentlich strukturell die Ferienzeiten und auch die Wochenenden eher schwächer belegt. Mhm. Heute ist es fast umgekehrt. Also wir sind heute in den Ferienzeiten. Wie gesagt, dieses Jahr ist alles anders.
Naja, klar,
aber sonst in den Ferienzeiten und auch an den Wochenenden sehr, sehr gut gebucht. Das war nicht immer so. Mhm. Weil einfach das Mix
Auch Berlin, Hamburg.
Ja, klar, Berlin.
München,
ja, ja. Der Städtetourismus, weil einfach die Leute weg vom Monourlaub, einmal der große Urlaub im Jahr, hin zu mehr Kurzurlauben, Städtetourismus verbunden mit Kultur. Ich muss einfach mal zwischendurch ein paar Tage raus. So dieser Kontext, denke ich, hat dazu geführt, dass dieses Feld gewachsen ist. Und das ist nicht einmalig in Zürich, aber es ist hier sehr ausgeprägt. Ja.
So unabhängig von Ihren Hotelkollegen, wie vernetzt sind Sie denn in der Stadt? Ist das so ein Gesellschaftsleben wie zum Beispiel in München hier?
Ja, also schon, einmal die Geschäftswelt, die Firmen, aber auch die
Gesellschaft.
Also einmal die Boutiquen so im näheren Umfeld, weil das ja auch für unser Geschäft, für unsere Kunden wichtig ist, aber auch gesellschaftlich so die Zünfte und was sonst so an gesellschaftlichen Institutionen und Assoziationen hier unterwegs ist, das ist natürlich alles sehr, sehr verbunden, weil gerade als Traditionshaus ist man ja auch für die lokale Bevölkerung einerseits ein Hotel, wo die Gäste aus der Welt absteigen, aber andererseits auch doch ein Haus, wo man sich zu besonderen Anlässen trifft. Da höre ich dann wieder so Anekdoten. Ja, ich erinnere mich noch das erste Mal, als meine Großmutter sie mich mal ausgeführt hat, im Grillroom von Borolac und so Geschichten, wo dann einfach die Leute aus der Stadt mit so einem Haus irgendwo auch besondere persönliche Erinnerungen verbinden. Ja.
Und Sie persönlich, sind Sie auch viel bei gesellschaftlichen Events dabei? Mögen Sie das? Gehört es dazu?
Nicht unbedingt. Also das steht nicht so im Vordergrund. Sicher, es gibt Anlässe. Wir haben ja auch selbst sehr, sehr prestigekräftige Anlässe. Kinderspital, Ball, große Charity, die wir hier machen. Da ist man schon also bin ich sehr engagiert. Da präsidiere ich auch das Komitee. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Aber das ist so eine Herzensangelegenheit auch. Ne? Deswegen ganz für das Kinderspital hier in Zürich machen wir das jedes Jahr. Aber sonst ist jetzt nicht so, dass ich auf jede Veranstaltung rennen muss, um präsent zu sein. Das würde auch gar nicht so der Schweizer und gerade der Zürcher Mentalität entsprechen. Da ist man da eher ein bisschen zurückhaltend. Also da wird auch nicht erwartet, dass man auf jede Hochzeit
sehr
tanzt.
Sehr erholsam. Das klingt sehr, sehr gut. Zum Abschluss die Frage, die alles so ein bisschen zusammenfasst, was wir gesprochen haben. Was haben Sie bis jetzt vom Leben gelernt?
Es ist nie zu Ende, was Lernen und Veränderungen angeht. Es gibt immer wieder was Neues. Es gibt keine ewigen Antworten.
Soweit mein Gespräch mit Herrn Luxem, der General Manager von Bauer Olack. Ihr habt gehört, es war wirklich sehr entspannt. Wir haben da gesessen und haben ein bisschen einen Kaffee getrunken und ein Wasser. Und ja, das war nicht so ein klassisches Interview, sondern eher ein Gespräch. Und das hat euch so direkt in diese Atmosphäre damit reingenommen. Es ist ein schönes Hotel. Fahrt mal hin, wenn ihr in Zürich seid. Geht mal vorbei. Es ist einfach sehr empfehlenswert. Ich bin da immer wieder gern. Morgen, ihr Lieben, erwartet euch ein Interview mit Mark Forster. Ihr kennt den Sänger, es gibt wieder Neues, Spannendes und ich freue mich auf ihn. Und euch, ihr Lieben, nochmal herzlichen Dank. Wir haben jetzt die aktuellen Zahlen. Wir sind in unserem Bereich, in unserer Rubrik in der Schweiz auf Platz 3 bei Apple Podcasts. Das ist nicht schlecht, weil Apple hat wirklich viele Podcasts. In Deutschland Platz 6, in Österreich auch so, glaube ich. Also herzlichen Dank, das sieht echt gut aus. Das heißt also, viele von euch hören das. Ich sehe es ja immer auch an den Abonnentenzahlen. Die gehen echt durch die Decke. Herzlichen Dank, dass ihr bei diesem Podcast hier dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt es doch weiter. Bewertet es gut, vielleicht mit 5 Sternen. Ich würde mich freuen. Und schreibt mir auch gerne auf Instagram @deasy_fliesi. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Bis dann. Und ahoi.